ein Sunnehus-Podcast zum Buch Atemwege, Wege der Atemarbeit von Leo Nauer.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser persönlichen Auseinandersetzung heute. Wir widmen uns etwas, das uns ja ständig umgibt und durchdringt oft ganz unbemerkt. Atmosphäre, Luft und Atem. Unsere Basis dafür sind Erkenntnisse aus einem Text mit dem Titel Atmosphäre, Luft und Atem, Wesen und Bedeutung. Und da gibt es ein Zitat, das uns gleich mal eine Richtung vorgibt. Alles muss durch die Luft wiedergeboren werden. Klingt spannend, oder?
Absolut, das macht neugierig.
Genau. Was haben wir also vor? Naja, wir wollen verstehen, was bedeuten diese Begriffe Atmosphäre, Luft, Atem so richtig? Wie hängen die zusammen? Und warum sind sie so fundamental für das Leben? Wir schauen uns die wissenschaftlichen Fakten an, klar, aber eben auch die tieferen Bedeutungen, die da so anklingen. Okay, packen wir es an.
Legen wir los.
Fangen wir mal ganz grundlegend an. Atmosphäre und Luft. Im Alltag, da benutzen wir das ja oft synonym, oder? Aber die Quelle, die macht da schon eine wichtige Unterscheidung. Also Atmosphäre, das ist einerseits diese Gashülle um die Erde.
Mhm.
Andererseits kennen wir das Wort ja auch im übertragenen Sinn. Die Atmosphäre in einem Raum, eine gespannte Atmosphäre, solche Dinge.
Genau, das ist ein guter Punkt. Das Wort selbst kommt ja aus dem Griechischen. Atmos, das ist so Dunst oder Dampf. Und Sphäre, die Kugel. Beschreibt also wirklich diese umfassende Hülle. Luft, dagegen, das ist dann eher die Substanz, also das, was wir wirklich einatmen und ausatmen.
Ah, okay.
Und historisch dachte man ja lange, Luft wäre so ein einheitliches Element. Erst so Ende des 18. Jahrhunderts hat man rausgefunden, Moment mal, das besteht ja hauptsächlich aus Stickstoff und Sauerstoff.
Und diese Lufthülle, die Atmosphäre, die hat's ja echt in sich. Der Druck, der da auf uns lastet, der ist doch enorm, oder? Im Text steht was von 15 bis 20 Tonnen pro Körper. Das klingt ja fast unglaublich.
Ja, das stimmt schon. Der atmosphärische Druck auf Meereshöhe, das ist ungefähr 1 Kilogramm pro Quadratzentimeter. Wenn man das auf die gesamte Körperoberfläche hochrechnet, dann kommen tatsächlich solche Werte wie 15 bis 20 Tonnen zustande.
Wahnsinn. Und warum merken wir nichts davon?
Naja, weil wir einen Gegendruck von innen haben. Aus unserem Körperinneren. Also innen und außen, da herrscht Druckausgleich. Das Faszinierende ist ja, wir leben in diesem Druck, sind perfekt angepasst, aber wir nehmen es normalerweise überhaupt nicht bewusst wahr.
Stimmt, man denkt da nie drüber nach. Beeindruckend. Und diese Atmosphäre, die war ja auch nicht immer so wie heute, oder? Die Quelle beschreibt da so eine lange Entwicklung.
Absolut.
Von einer Uratmosphäre, die war wohl ganz anders, dann verschiedene Zwischenstufen und dann eine Phase ganz ohne freien Sauerstoff. Erst als die Pflanzen kamen mit der Photosynthese, da wurde langsam der Sauerstoff angereichert, den wir heute brauchen.
Ganz genau. Wenn man das in den größeren Zusammenhang stellt, ist unsere heutige Atmosphäre das Ergebnis eines Milliarden Jahre dauernden evolutionären Prozesses. Und sie ist ja auch keine gleichmäßige Hülle, das muss man sich klar machen.
Sondern?
Sie ist in Schichten aufgebaut. Also Troposphäre, wo wir leben und das Wetter stattfindet, dann Stratosphäre mit der Ozonschicht, Mesosphäre, Thermosphäre. Und das geht bis weit hinaus ins All.
Und warum diese Schichten?
Das liegt am Zusammenspiel von mehreren Faktoren. Einmal die Schwerkraft, die hält die Gase ja überhaupt fest. Dann die Sonnenstrahlung, die dringt in verschiedenen Höhen unterschiedlich tief ein und hat unterschiedliche Wirkungen. Und drittens sind viele chemische Reaktionen temperaturabhängig. All das zusammen sorgt eben dafür, dass die Atmosphäre nicht homogen ist, sondern geschichtet. Ein komplexes, dynamisches System, kein statischer Klotz.
Okay, verstehe. Kommen wir mal zur Luft selbst, also zur Substanz. Das ist ja irgendwie paradox. Lebensnotwendig, klar, aber unsichtbar, ungreifbar. Man guckt einfach durch. Daher kommen wahrscheinlich auch Redewendungen wie Luftschlösser bauen oder wenn man jemanden ignoriert, behandelt man ihn wie Luft.
Stimmt. Und doch ist sie so viel mehr als nichts. Sie trägt ja alles Mögliche. Gerüche, Pollen, Staub, Schallwellen und eben auch, wie Sie sagten, Informationen, wenn wir sagen, es liegt etwas in der Luft. Chemisch gesehen ist trockene Luft ein ziemlich genaues Gemisch.
Nämlich?
Hauptsächlich Stickstoff, so rund 78%. Dann kommt Sauerstoff mit knapp 21%.
Also die beiden machen fast alles aus.
Genau, 99% sind das schon. Dann kommt das Edelgas Argon mit fast 1% und Kohlendioxid CO2 macht nur einen ganz kleinen Teil aus, so ungefähr 0,04%.
Nur 0,04% CO2, das überrascht mich jetzt doch, wenn man an die ganze Klimadiskussion denkt.
Ja, der Anteil ist gering, aber die Wirkung auf das Klima ist halt trotzdem signifikant. Aber neben diesen Hauptgasen gibt's eben noch viel mehr in der Luft, in Spuren.
Zum Beispiel?
Andere Edelgase, Wasserdampf natürlich, ganz wichtig. Und dann feste und flüssige Partikel, sogenannte Aerosole. Das kann Staub sein, Ruß, Salzkristalle über dem Meer oder eben die Tröpfchen in Wolken und Nebel. Sogar Mikroorganismen, Bakterien, Viren, Pilzsporen, die schweben auch in der Luft.
Und leider ja auch Dinge, die da nicht reingehören. Die Quelle spricht ja auch die Luftverschmutzung an.
Unbedingt, ja. Also vom Menschen gemachte Emissionen. Schwefeldioxide, Stickoxide aus Verkehr und Industrie, Kohlenmonoxid, Feinstaub, all das belastet die Luftqualität massiv. Und das hat natürlich direkte Auswirkungen auf unsere Gesundheit, aber auch auf ganze Ökosysteme. Das wirft eben diese drängende Frage auf, ne? Wie gehen wir mit dieser Ressource Luft um, deren Qualität wir ja selbst so stark beeinflussen?
Ein wichtiges Thema. Bleiben wir noch kurz bei der Physik der Luft. Luftdruckunterschiede, das ist ja der Motor fürs Wetter, haben wir gesagt. Goethe hat ja mal gefragt, sind wir ein Spiel von jedem Druck der Luft? Sehr schön. Die Quelle beschreibt auch, wie Luftbewegungen, also Wind, Aufwinde, Abwinde, wie die mit Wasserströmungen und sogar mit der Landschaftsform zusammenwirken. Das alles bildet ein großes Ganzes.
Richtig, diese Bewegungen sind Teil eines ständigen, rhythmischen Austauschs. Denken Sie an Tag und Nacht oder Sommer und Winter. Die führen zu Temperaturunterschieden. Und dadurch dehnt sich Luft aus oder zieht sich zusammen. Die Quelle nennt das sehr schön Eindehnung.
Eindehnung.
Ja, statt Ausdehnung quasi das Gegenteil, wenn sie kälter wird und dichter. Warme Luft ist leichter, sie steigt auf. Kalte Luft ist dichter, schwerer, sie sinkt ab. Das erzeugt die globalen und lokalen Windsysteme. Man kann sich das fast vorstellen wie einen riesigen Atem der Kontinente.
Schönes Bild.
Und diese Elastizität, dieses Ausdehnen und Zusammenziehen, das finden wir im Kleinen ganz direkt in unserer eigenen Lunge wieder, beim Atmen.
Stimmt. Und Luft ist ja nicht nur Bewegung, sie trägt ja auch den Schall. Ohne Luft keine Geräusche, keine Musik, keine Sprache.
Ein ganz wichtiger Punkt. Luft als schwingendes Medium ermöglicht uns ja die ganze Welt der Klänge. Die Quelle geht sogar noch weiter und sagt, Klang sei Ausdruck von Lebendigkeit und Seelenstimmung. Und damit würde die Luft zu einer, Zitat, seelentragenden Substanz.
Wow, seelentragend.
Ja, das finde ich auch einen bemerkenswerten Gedanken. Die unsichtbare Luft als Trägerin von Emotionen, von Kommunikation, von dem, was uns innerlich bewegt.
Und wie tief diese Verbindung zur Luft geht, das sieht man ja auch an unserer Sprache. Sie haben es vorhin schon angedeutet. Wir sagen ja ständig Dinge wie, der Kragen schnürt mir die Luft ab, wenn man sich bedrängt fühlt.
Genau.
Oder wenn der Druck nachlässt, puh, jetzt habe ich wieder etwas Luft. Man kann seinem Ärger Luft machen.
Richtig. Oder denken Sie an, etwas ist aus der Luft gegriffen, also ohne Grundlage. Eine Entscheidung hängt noch in der Luft. Man kann jemanden behandeln, als wäre er Luft, also nicht existent.
Oder die Frage, kann man von Luft und Liebe leben?
Eben. Diese ganzen alltäglichen Redewendungen, die zeigen doch eindrücklich, Luft ist für uns viel mehr als nur ein Gasgemisch. Sie ist tief verankert in unserem Empfinden von ja, Druck, Freiheit, Existenz, sozialer Realität.
Okay, super spannend. Nachdem wir jetzt so das große Bild haben, lass uns doch mal die Hauptdarsteller in der Luft genauer anschauen. Fangen wir mit dem Sauerstoff an, O2. Die Quelle nennt ihn Oxygenium, den Säuremacher.
Mhm.
Farblos, geruchlos, geschmacklos, aber für fast alle Lebewesen absolut lebensnotwendig. Er ist das häufigste Element in der Erdkruste, unglaublich, und entsteht durch Photosynthese.
Ja, die Photosynthese, das ist dieser geniale Trick der Pflanzenwelt. Mit Sonnenlicht machen die aus Wasser und Kohlendioxid energiereichen Zucker, also Glucose, und als Abfallprodukt eben Sauerstoff. Unsere Zellatmung macht im Grunde genau das Gegenteil. Wir nehmen Sauerstoff auf, verbrennen damit die Energie aus der Nahrung und dabei entstehen Wasser und Kohlendioxid.
Und die Energieausbeute ist enorm, oder?
Absolut. Man schätzt, dass wir etwa 90% unserer Lebensenergie über den Sauerstoff gewinnen. Und er ist nicht nur Energielieferant. Er ist ja auch Baustein von Proteinen, Kohlenhydraten, Fetten, Wasser, also praktisch der Substanz unseres Körpers.
Evolutionär war das ja ein riesiger Sprung, als die Organismen gelernt haben, Sauerstoff zu nutzen, oder?
Ein Quantensprung, ja. Die aerobe Atmung, also die mit Sauerstoff, liefert viel, viel mehr Energie als anaerobe Prozesse, also ohne Sauerstoff. Das hat die Entwicklung von komplexen, vielzelligen Lebewesen erst so richtig ermöglicht. Aber, und das ist das wirklich faszinierende Paradox, das die Quelle betont, Sauerstoff ist nicht nur lebensspendend. Er ist auch hochreaktiv und potenziell schädlich.
Schädlich? Wie meinen Sie das?
Naja, bei dieser Energieproduktion in den Zellen entstehen immer auch aggressive Nebenprodukte, sogenannte freie Radikale. Das sind oft Sauerstoffverbindungen, denen ein Elektron fehlt. Und die sind dadurch extrem reaktionsfreudig.
Und was machen die?
Die können Zellstrukturen angreifen und schädigen Fette in den Zellmembranen, Proteine, sogar unsere DNA. Das ist einer der Hauptfaktoren, die man heute mit Alterungsprozessen in Verbindung bringt.
Das heißt, das, was uns leben lässt, macht uns auch alt?
Genau das ist der Punkt. Dieses verblüffende Paradox. Was uns im Moment am Leben hält, schädigt uns gleichzeitig auf lange Sicht. Leben ist also quasi ein ständiger Balanceakt gegen die aggressive Kraft des Sauerstoffs selbst. Die Quelle sagt es sehr zugespitzt. Der Stoff, der uns längerfristig das Leben kostet, ist im Moment unabdingbar, damit wir leben können.
Puh, das ist wirklich ein starker Gedanke, muss man erstmal sacken lassen. Kommen wir zum Stickstoff, N2. Der macht ja den Löwenanteil aus, 78%. Sein Name sagt es schon, er erstickt Flammen. Auch Farb, Geruch, geschmackslos. Wir brauchen ihn ja für körpereigene Stoffe, Proteine, DNA. Aber wir atmen ihn doch eigentlich unverändert wieder aus, oder?
Ja, für unseren direkten Stoffwechsel, also beim Atmen selbst, nutzen wir diesen gasförmigen Stickstoff N2 tatsächlich nicht. Seine biologische Bedeutung liegt im großen Stickstoffkreislauf.
Wie funktioniert der?
Ganz vereinfacht. Bestimmte Bakterien im Boden oder in Wurzelknöllchen von Pflanzen können den Stickstoff aus der Luft binden. Man nennt das Fixieren. Sie wandeln ihn in Verbindungen um, die Pflanzen dann aufnehmen können.
Ah, okay.
Und über die Nahrungskette, also wenn wir Pflanzen oder Tiere essen, kommt der Stickstoff dann auch zu uns. Andere Bakterien bauen dann abgestorbene organische Substanz wieder ab und setzen dabei Stickstoff wieder frei, der dann zurück in die Atmosphäre kann. Ein Kreislauf eben.
Interessant. Die Quelle beleuchtet da aber noch eine andere Sichtweise, oder? Etwas Spezielleres?
Ja, genau. Das ist eine Sichtweise, die wohl aus der Anthroposophie kommt. Die betrachtet Stickstoff nicht nur rein chemisch, sondern auch mehr, rhythmisch, dynamisch.
Was heißt das?
Naja, er wird da als eine Art Vermittler gesehen, wie ein Pendelschlag zwischen Innen und Außen. Einer, der den Sauerstofftransport beim Atmen erst ermöglicht, ihn aber gleichzeitig auch dosiert, damit uns die reine Intensität des Sauerstoffs nicht überfordert. Er soll uns quasi schützen.
Das heißt, eine Änderung im Stickstoffgehalt würde unseren Atemrhythmus beeinflussen?
So wird es dort gesehen, ja. Und in dieser Perspektive wird Stickstoff sogar als Träger einer seelischen Wirklichkeit betrachtet, verbunden mit innerer Bewegung, Ausgleich. Das ist natürlich eine sehr spezielle Deutung, geht weit über das Chemische hinaus, aber ich fand sie interessant im Kontext des Textes.
Auf jeden Fall. Und dann haben wir noch den Kohlenstoff. In der Luft, ja hauptsächlich als Kohlendioxid, CO2. Kohlenstoff an sich ist ja die Basis des Lebens, die organische Chemie, weil er so toll Ketten und Ringe bilden kann. CO2 selbst, farblos, riecht und schmeckt leicht säuerlich.
Genau, und der Kohlenstoffkreislauf ist ja absolut fundamental. CO2 wandert ständig zwischen der Atmosphäre, der Biosphäre, also Pflanzen, Tiere, den Böden und den Gewässern. Pflanzen binden CO2 durch Photosynthese, bauen den Kohlenstoff in ihre Biomasse ein und geben Sauerstoff ab.
Und wir atmen es aus.
Richtig. Tiere, Menschen, aber auch Zersetzungsprozesse geben CO2 wieder an die Atmosphäre ab. Was die Quelle hier aber besonders betont, ist die riesige Rolle der Ozeane in diesem Kreislauf.
Inwiefern? Ich dachte immer, die Meere leiden unter dem vielen CO2, Stichwort Versauerung.
Das tun sie auch, das ist ein ernstes Problem. Aber gleichzeitig sind sie ein unglaublich wichtiger Regulator im natürlichen Kreislauf. Sie können riesige Mengen CO2 speichern und auch wieder abgeben. Und das tun sie sogar saisonal angepasst an das Pflanzenwachstum an Land.
Ach was?
Ja. Im Herbst und Winter auf der Nordhalbkugel, wenn die Pflanzen weniger Photosynthese betreiben, nehmen die Ozeane tendenziell mehr CO2 auf. Im Frühling und Sommer, wenn die Pflanzen an Land richtig loslegen und CO2 brauchen, geben die Ozeane wieder CO2 ab. Das ist Teil dieses großen Atemrhythmus der Erde, wie es die Quelle nennt. Die Meere sind quasi eine gigantische Lunge für den Planeten.
Das ist ein starkes Bild. Wow. Und ganz kurz noch, Argon. Das macht ja immerhin fast 1% der Luft aus.
Okay, verstanden. Jetzt haben Sie also die Atmosphäre als Ganzes betrachtet, die Luft als Substanz mit ihren Bestandteilen. Was heißt das jetzt aber für uns ganz persönlich? Für den Akt des Atmens selbst. Das ist ja mehr als nur Chemie und Physik, oder?
Absolut. Der Atem ist doch die unmittelbarste Verbindung, die wir zur Welt um uns herum haben, zur Atmosphäre. In jedem einzelnen Moment nehmen wir einen Teil dieser Welt in uns auf und wir geben einen Teil von uns wieder an sie ab.
Stimmt. Der Atem ist total individuell, unser ganz persönlicher Rhythmus. Und trotzdem atmen wir alle die gleiche Luft. Er verbindet unser Innerstes, unser Ich, mit dem Außen, mit der Gemeinschaft. Die Quelle spricht da schön vom Alleinsein im intimen Moment des Atmens und dem Gemeinsamsein durch diese geteilte Luft.
Dieses Gefühl der Verbundenheit. Da gibt es diesen Satz im Text, der mich sehr angesprochen hat. Was ich eingeatmet habe, war vorher im Du.
Ja, der ist stark.
Das heißt ja, die Luft, die ich jetzt atme, die war vielleicht gerade noch im Atem von jemand anderem oder in einer Pflanze, einem Tier.
Genau, diese Vorstellung schafft doch ein ganz tiefes Gefühl von, ja, Gemeinschaft, von wechselseitiger Abhängigkeit. Luft und Atem begründen ein Wir. Es gibt noch eine interessante Unterscheidung in der Quelle.
Ja.
Zwischen Tasten und Atmen. Mit den Händen betasten wir die Welt, wir begreifen sie, analysieren sie eher aus einer gewissen Distanz. Durch den Atem aber, so die Quelle, erfühlen und empfinden wir die Welt viel unmittelbarer. Atmen ist wie eine Art sinnliches Wahrnehmen der Umgebung, auf einer ganz fundamentalen Ebene.
Das leuchtet ein. Fassen wir vielleicht die wichtigsten Punkte unserer heutigen Erkundung nochmal zusammen.
Gerne.
Also, wir haben die Atmosphäre als dynamische, geschichtete Hülle kennengelernt und die Luft als ein komplexes Gemisch. Wir haben die fundamentalen Rollen von Sauerstoff gesehen, lebensspendend, aber eben auch paradoxerweise zellschädigend.
Mhm.
Und Stickstoff als Hauptbestandteil und, in dieser speziellen Sichtweise, auch als Rhythmusgeber. Wir haben den globalen Kohlenstoffkreislauf betrachtet, mit den Ozeanen als riesiger Puffer und Regulator, Teil dieses Erdatems.
Genau.
Und wir haben gespürt, wie uns der individuelle Atem untrennbar mit der Gemeinschaft allen Lebens verbindet.
Und genau diese Verbundenheit, die füttern vielleicht zu einem letzten Gedanken, der nachdenklich stimmt. Angestoßen durch ein Zitat von Marko Marulic im Text. Marulic lässt ja die Luft selbst Klage führen gegen den Menschen, weil er sie verschmutzt, missachtet, obwohl sie ihm so unentbehrliche Dienste leistet. Den Atem, die Stimme, das Wetter, den Wind, die Vögel.
Ja, das war eindrücklich.
Und wenn wir das jetzt mal ins Heute übertragen, wenn die Luft uns gegenüber Klage erheben könnte über unseren heutigen Umgang mit ihr, was wären wohl ihre drängendsten Vorwürfe? Und vielleicht noch wichtiger, was lernen wir daraus für unser zukünftiges Verhältnis zu dieser gemeinsamen, unsichtbaren und doch so grundlegenden Lebensbasis?
Eine wichtige Frage, die uns sicher noch beschäftigen wird. Vielen Dank Ihnen für diese spannenden Einblicke und Gedanken. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass Sie sich mit uns auf diese Reise durch Atmosphäre, Luft und Atem begeben haben. Bis zum nächsten Mal.